Kapitel 12. Ein leeres Haus. Durch einen Tränenschleier sah Sahira, wie Perry Roden die Magnetverschlüsse seines Saruns öffnete und ihm entstieg. Auf Geheiß von Atlans Extrasinn deaktivierte Roden den Anzug und ließ ihn zu Boden gleiten. Eine Hand löste sich von ihrem Hals. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Atlan seine Waffe zog und den Serun zerstrahlte. Gleich darauf legte sich die Hand wieder um ihren Hals und drückte zu. Angestrengt schnappte Sahira nach Luft, während sie mit dem linken Fuß weiter nach dem verdammten Hebel suchte. Er musste doch da irgendwo sein. Sahira hatte den Haupthebel der schwarzen Maschine kurz gesehen, als Atlan ihr den Helm vom Kopf gerissen hatte. Er war ihre letzte und auch einzige Hoffnung. Es musste ihr gelingen, die Maschine zu aktivieren, anders konnte sie nicht in das Haus vorstoßen, das sie bei Atlan wahrnahm. Die archaischen Impulse, die ihre Rückwärtsalterung ausgelöst und Atlans Extrasinn zu einem Verräter gemacht hatten, sie waren der Schlüssel in diesem Spiel um Sein und Nichtsein.
»Lass sie gehen«, vernahm Sahira Rodens Stimme. »Ich bin es, den du brauchst, um von hier wegzukommen. Mit mir als Geisel kannst du zumindest ein Schiff des Galaktikums herauspressen. Sahira ist ein viel schlechteres Druckmittel für dich.«
»Sie ist gefährlich. Ich spüre, wie sie versucht, in meinen Geist einzudringen.«
Der Druck um ihren Hals verstärkte sich. Sahira bekam kaum noch Luft. Sterne tanzten vor ihren Augen. Entsetzen breitete sich in ihr aus. »Keine Panik«, dachte sie. »Der Hebel muss da sein.« Sie versuchte, alles um sich herum auszublenden, konzentrierte sich nur noch auf ihren Fuß, der an der schwarzen Maschine entlang glitt. Endlich fühlte sie Widerstand. Der Hebel. Vorsichtig schob sie den Stiefel darunter und drückte ihn hoch. Eine Schockfront jagte durch ihren Körper, explodierte in ihrem Kopf.
»Jetzt nicht ohnmächtig werden. Du musst das Haus suchen. Wo ist das Haus?«
Die archaischen Impulse flossen durch ihren Körper, malträtierten ihn, programmierten jede einzelne Zelle von Verjüngen auf Altern um. Gleichzeitig spürte Sahira, wie die Impulse nicht nur in sie, sondern auch in Atlan flossen. Sie drangen in ihn ein, versuchten ihn neu zu programmieren. War das der Weg, den sie gesucht hatte? Sahira konzentrierte sich ganz auf die Impulse, ließ sich von ihnen zu Atlan mitreißen. Als lichtete sich plötzlich ein Nebel vor ihr, erkannte sie die Fassade eines riesigen Gebäudes, das aus vielen unterschiedlichen Baustilen zusammengesetzt erschien. Getragen von den Impulsen flog sie auf das Gebäude zu, durchschlug ein hölzernes Tor und landete in einer großen Halle. Schmerz zuckte durch ihren Körper. Erschrocken blickte sie auf ihre rechte Hand. Beim Fallen hatte Sahira sie ausgestreckt, um ihren Sturz abzufangen. Aus einer Schürfwunde drang Blut. Ihr Blick fiel auf den Ärmel. Sie trug nicht mehr den klobigen Schutzanzug. Stattdessen steckte sie in einem dünnen weißen Kleid, das die Kälte des Bodens durchließ. Ihre Füße waren nackt und schmutzig. Sahira sah sich um. Alles fühlte sich absolut real an. Der Boden war aus rauen Holzbrettern zusammengesetzt. Sie roch den Staub, der sich in den Ritzen angesetzt hatte, hörte leises Knacken im Gebälk, wie es für alte Häuser charakteristisch war. Dabei wusste Sahira, dass dies alles nur Einbildung war. Ihr richtiger Körper hing in Atlans unerbittlich zugreifenden Händen. Dort draußen ihr Körper, hier drin ihr Geist. Wenn ihr Körper starb, würde sie auch hier drin sterben. Oder war sie etwa dazu auserkoren, für ewig in diesem Gebäude zu bleiben? Gleichsam als Extrasinn des Extrasinnes? Denn nichts anderes war dieses Gebäude. Atlans leerer Geist, in dem er von seinem Extrasinn gefangen gehalten wurde. Inständig hoffte sie, dass ihr genug Zeit blieb, um die Sache zu Ende zu bringen. Sie musste Atlan finden und befreien, ganz egal, was das für sie bedeutete. Seit sie vor 10 Tagen in diesem Behandlungsraum auf Tahun erwacht war, hatte sie instinktiv gewusst, dass alles auf ein finales Ereignis zusteuerte. Ihre Mutter Siela hatte sie immer wieder davor gewarnt, mit den Unsterblichen der Milchstraße zusammenzutreffen. Siela hatte ihr prophezeit, dass diese sie für ihre eigenen, angeblich höheren Zwecke und Ziele einsetzen würden, ohne Rücksicht auf Verluste. Genau das war nun eingetreten. Mit einem kleinen, aber entscheidenden Unterschied: niemand hatte sie gedrängt. Sie wollte ihre Fähigkeiten dafür einsetzen, das Unrecht auszumerzen, das die schwarze Maschine erst ermöglicht hatte. Hastig erhob sie sich, sah sich um. Räume wie diesen hatte sie in alten Trivet-Filmen gesehen, die Geschichten aus jener menschlichen Epoche erzählten, in der man mit Schwertern aufeinander losgegangen war. Durch blinde Fenster fiel milchiges Licht in die Halle. Von der Decke hing ein eiserner und längst verrosteter Ring mit Halterungen für Kerzen. Hölzerne Tische und Stühle standen herum. Auch auf ihnen lag eine Staubschicht, als hätte man sie lange nicht benutzt. Sie ging auf eine der Wände zu. Große Porträts hingen daran, aus denen jemand die Köpfe herausgeschnitten hatte. Zahira raffte den Rock ihres weiten Kleides und eilte an der Wand entlang, bis sie eine Tür fand. Sie drückte den altmodischen Griff nach unten. Die Tür schwang auf, und sie trat in einen Gang, der mit dem vorhergehenden Raum nichts mehr gemein hatte. Die Wände waren aus weißem Papier gefertigt. Rote Lampions hingen von der niedrigen Decke und verbreiteten warmes Licht. Aber noch etwas hatte sich verändert. Ihre Kleidung. Nun trug sie ein kaftanartiges Seidengewand mit großflächigem Blumenmuster. Ein breiter Gürtel aus Seide reichte von ihren Brüsten bis zu den Beckenknochen. Die Füße steckten in schwarzen Stoffschuhen mit einer weichen Sohle. »Nicht wundern, du musst Adlan finden.« Zahira eilte den Gang entlang, wobei sie nur kleine Schritte nehmen konnte, da das Gewand ihre Beine einschnürte. Sie erreichte einen Raum, der mit leeren Gestellen vollgestopft war. Ihre Kleidung verwandelte sich in eine einfache Hose-Bluse-Kombination aus einem beigefarbenen Stoff. Zahira rannte weiter von Raum zu Raum mit immer wechselnden Kleidungen, bis sie ihn endlich in einer kleinen steinernen Kapelle entdeckte. Er war bis auf eine kurze, schmutzige Hose nackt, das weiße Haar wirkte verfilzt, das Gesicht in den Händen vergraben. Zusammengesunken saß er vor einem schlichten Steinaltar. »Adlan?« Er sah sie an. Tränensekret rann aus seinen rötlichen Augen.
»Adlan?« krächzte er. »Wer ist das?«